Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, es ist wieder August, Ferienmonat, Reisezeitmonat und wie Sie wissen, haben wir wieder heute viel Interessantes aus dem Harz. Und zwar, ja, wir gehen tief unter die Erde, tief in der Geschichte zurück und stellen Ihnen unter anderem ein Wasserregal vor, allerdings kein Wasserregal aus dem Supermarkt. Das ist natürlich nicht gemeint, sondern es ist eine viel, viel interessante Sache. Aber erst einmal recht schönen guten Tag von uns beiden.
Bernd Sternerl begrüßt Sie ganz herzlich und Constanze Eudorf.
Ja, genau. Und wie steht's an dieser Stelle? Wir wollen ja nicht unsere Gewohnheiten groß ändern. Zum Auftakt Musik, Musik, Musik.
Ja, bevor wir dann zu Sehenswerten und Erlebenswerten bezüglich des Bergbaus kommen, da möchte ich mich ganz gerne erstmal mit dir ein bisschen über die Geschichte des Harzer Bergbaus unterhalten, weil da ist vieles noch im Argen, weil bis vor kurzem es immer hieß, dass der Bergbau so unter den Ottonen, unter Kaiser Otto I. um 960 rum erst im Harz begonnen hat. Das steht noch in allen Büchern so, das wurde in der Heimatkunde gelehrt und das ist in allen Köpfen drin. Nur seit einigen Jahren weiß man, dass das absolut nicht so ist.
Es ist viel älter.
Ja, ist viel, viel älter.
Wo waren die Anfänge mit dem Bergbau?
Also man hat in den 70er Jahren bei Osterode in Düna eine alte Siedlung gefunden, die man dann ausgegraben hat. Und da hat man eine Menge, sage ich mal, Hinterlassenschaften auch gefunden, die den Bergbau betreffen. Mhm. Also Schmelzplätze, Arbeitsplätze diesbezüglich und dergleichen. Und die Wissenschaft konnte denn im Laufe der Jahre, dort wurde viele Jahre gegraben, ganz eindeutig herausstellen, dass also, oder besser gesagt, diese Siedlung und diese Funde, die dort gemacht wurden, reichen bis zum Beginn der Zeitrechnung zurück.
Das ist ja ganz schön lange.
Das sind also 1000 Jahre mindestens früher, als, sage ich mal, ursprünglich angenommen wurde.
Und gibt es noch Vergleichbares in anderen Regionen Deutschlands oder Europas?
Ja, mittlerweile weiß man, weil die Analogien in allen anderen Mittelgebirgen ähnlich sind, in Deutschland und in Europa, dass das im Grunde genommen überall so war hier bei uns, also in Mitteleuropa. Dass die Menschen schon viel, viel früher in der Lage waren, also Erze zu verarbeiten und sich daraus dann Gebrauchsgegenstände, Werkzeuge, Waffen, Schmuck zu machen.
Was
Schmuck
wurde war hauptsächlich abgebaut?
Zuerst war es ja so, dass man das in seiner reinen Form gefunden hat, die Erze.
Ja.
Ja? Und die waren ja, ich sag's mal so, die lagen ja im Mittelgebirge regelrecht rum.
Mhm.
Ja? Und so ist man dann halt darauf gekommen, diese Erze zu nutzen. Man hat zuerst dann Schmuckgegenstände gemacht und dergleichen. Wo nun die Technologien herkommen, sicherlich ist auch vieles überliefert worden. Damals sind die Leute ja auch gewandert. Die Ursprünge gehen ja zurück hier auch bei uns im Harz bis in die Jungsteinzeit. Das heißt also zu diesem Zeitpunkt, wo die Menschen begannen sesshaft zu werden und Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Mhm. Bis, wie gesagt, in diese Zeitspanne zurück ist erwiesen, dass schon Erzverarbeitung hier stattfand.
Und was ja auch sehr wichtig ist, das hat ja auch erfordert ja auch viel Wissen und Erfahrung der Bergleute. Und daraus hat sich ja auch eine besondere Technologie entwickelt im Harz, um das Erz zu fördern und zugänglich zu machen.
Ja, ich sage mal, man kann doch durchaus annehmen, dass dieser, wie gesagt, Erzreichtum auch dafür gesorgt hat, dass diese Vielfalt an Völkern und dergleichen, die im Harz zustande gekommen ist. Erze waren etwas sehr, sehr Wertvolles in jeder Form. Sie waren auch, wenn man heute das so sagen würde, Wertanlagen.
Mhm.
Ja? Irgendwelche anderen Dinge konnte man ja auch schlecht mit rumtragen und die waren auch schnell zu zerstören oder verderblich und aber Schmuckgegenstände oder Waffen und dergleichen konnte man mitführen, konnte man auch als Tauschgegenstände nutzen. Also wer Erze hatte, der war wohlhabend.
Ja.
Und die weichen Erze, also Kupfer, Silber, Gold war halt das erste, ne? Dann folgte später das Eisen. Aber Kupfer, Gold und Silber liegt halt teilweise auch in sehr reiner Form vor, anfangs zumindest.
Und ja. Um das Erz fördern zu können, brauchte man ja auch viel Holz und musste teilweise auch Wasser abpumpen, um an die Schätze in der Erde zu gelangen. Und da hat sich auch so ein einzigartiges, ich habe es ja vorhin schon in der Einleitung gesagt, sogenanntes Wasserregal entwickelt im Harz.
Ja, naja, die Anfänge waren ja eigentlich, und da kommen wir ja auch mit zur ersten Sehenswürdigkeit, war ja eigentlich Goslarer Milzberg.
Mhm.
Ne? Das ist ja, sagt sicherlich jedem Einheimischen hier was, wenn man auf Goslar zukommt, mit dem Auto von der B6N oder wo auch immer, dort der Rammelsberg ist ja schon, obwohl er nicht einer der höchsten Berge ist mit seinen 650 Metern, aber doch sehr markant und von Weitem schon zu sehen. Und dort im Rammelsberg fand ja im Grunde genommen der erste wirkliche Erzabbau auch unter Tage statt.
Mhm.
Und dieser Erzreichtum dort und dieser Abbau, der ist ja auch Grundlage dafür, dass zum einen Goslar so eine reiche und wohlhabende Stadt wurde und davor noch halt, dass sich die sächsischen, die ottonischen Kaiser dort mehr oder weniger angesiedelt haben. Wie ich schon vorhin gesagt habe, Erze waren Grundlage für Reichtum und damit für Macht. Und im Rammelsberg, da ist ja... Ja, das ist ja ein riesiges Museum. Unter Tage, über Tage. Das ist eine Sache, wenn man dorthin fährt, wo man sich wirklich sehr, sehr viel Zeit nehmen sollte. Also da braucht man mindestens einen Tag, weil es dort unwahrscheinlich viel zu sehen
gibt.
Und
was sind da so die Hauptattraktionen?
Ja, sowohl der Bergbau unter Tage, ne? Dann wird mittlerweile auch schon, wie gesagt, über Dinge berichtet, wovon ich eben schon erzählt habe. Man stößt immer wieder auf Hinterlassenschaften aus ganz, ganz alten Zeiten dort. Und da hat sich ja in Goslar-Rammelsberg, haben sich auch Montanarchäologen angesiedelt, die seit, ja, so richtig Beginn der 90er Jahre dort arbeiten.
Mhm.
Und ja, fachübergreifend mit anderen Wissenschaftlern zusammen. Ja, und das ist dort, wie gesagt, insbesondere auch natürlich für Technikinteressierte, weil auch diese ganzen technischen Ausrüstungen dort noch, oder nicht die ganzen, aber viele davon noch vorhanden sind und auch teilweise noch funktionsfähig sind. Der älteste erhaltene Förderturm steht dort noch. Also für Technikfreaks ist das auch eine sehr interessante Sache. Ja, und dann war es halt so, dass weiter nach Erzen gesucht wurde und der Bergbau dann auch in den Harz reinging. Ne? Obwohl, wie ich vorhin schon gesagt habe, schon weit davor in der Eisen- und in der Bronzenzeit die Menschen mehr oder weniger oben im Harz zugegen waren, um nach Erzen zu suchen und dort oben auch sich schon wahrscheinlich angesiedelt haben.
Du schreibst ja auch irgendwo, dass das, der Harzer Bergbau das wichtigste vorindustrielle Wirtschaftsgebiet war durch den Erzbergbau der Harz.
Ich sage mal, weite Teile des Harzes oder der Harzregion sind ja vom Bergbau und von den nachfolgenden Gewerken, Verhüttung und so weiter geprägt. Das betrifft hier auch diese Region hier, ne, sage ich mal, die Südostharzer Region hier mit dem ganzen Mansfelder Gebiet unter Harz. Und dann insbesondere natürlich den Oberharz.
Ja, und wenn man durch den Wald geht, sieht man ja auch immer mal, denkt so,
ja,
wo man sich sagt, Mensch, da war vielleicht doch mal ein Eingang zu irgendeinem Stollen oder zu irgendeinem
also wer sich dafür interessiert,
Abbaustätte.
Da ist auch in den letzten Jahren durch viele, sag ich mal, Maßnahmen, ABNs und so weiter, vieles aufgearbeitet worden im gesamten Harz, dass überall Hinweisschilder stehen, wo mal Bergbau betrieben wurde. Da kann man sich auch, sag ich mal, im Internet informieren. Also da gibt's viele, viele Stellen im Harz.
Ja.
Und man geht davon aus, dass an mehreren tausend Stellen im Harz Verhüttungsplätze waren und dementsprechend natürlich auch Abbauplätze.
Ja.
Und ja, unter den Ottonen ist das dann richtig angelaufen und hat dann seine erste Hochzeit so im 11., 12. Jahrhundert gehabt. Aber da waren natürlich die Technologien noch sehr, sehr schlecht, ja. Das war wirklich noch schwerste Knochenarbeit mit Hammer und Meißel, wie man so schön sagt. Ja. Und nicht mal diese hatten sie ja in dieser Form, wie wir sie heute kennen. Und je tiefer man dann gekommen ist, je komplizierter wurde es, insbesondere dann mit der Wasserableitung. Das Grundwasserproblem war praktisch bis in die Neuzeit rein, bis elektrische Pumpen erfunden wurden, waren das größte Problem überhaupt. Tief ist man schon gekommen, aber dann ist man halt auf Wasser gestoßen und hat es nicht ableiten können. Und aus dieser Sache ist ja dann auch das Harzer Wasserregal, was du vorhin angesprochen hast, entstanden.
Und das fing ja auch schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts an mit dem Bau dieses Systems. Das ist ja auch, man denkt ja mal erst, das ist vielleicht im 18., 19. Jahrhundert entstanden, aber dieses System ist ja auch schon sehr alt.
Das ist schon sehr alt. Vorher ist ja, wie gesagt, dann Bergbau, man nennt das immer der Bergbau des alten Mannes im Harz, ist ja zum Erliegen gekommen. Das war so um 1350. Da hat ja eine riesige Pestepidemie hier in Gesamteuropa, man sagt teilweise bis zur Hälfte der Bevölkerung ausgelöscht.
Ja. Ne? Ja, und dann hat es ja wieder ein, zwei Generationen gedauert
und
wahrscheinlich
länger.
Oder länger.
Ja. Das war so schlimm oder muss so schlimm im Harz gewesen sein. Es gibt ganz, ganz wenige Überlieferungen, da ja zu dieser Zeit kaum was aufgeschrieben wurde. Der Ursprung im Oberharz damals war ja um Clausthal-Zellerfeld herum mit dem Bergbau, ging von Klöstern aus. Und Mönche und wie gesagt auch die Bergleute sind große Teile verstorben und es ist dann alles zum Erliegen gekommen. Ja. Und es waren auch keine Fachleute mehr da und Menschen waren sowieso rar. Und dann hat der Bergbau ja teilweise 150 Jahre hat er niedergelegen. Also und dann hat man erst so um 1500 rum, hat man wieder begonnen, neu die alten Betriebe wieder aufzunehmen und neue Schächte und Stollen anzulegen.
Und der technologische Fortschritt war ja auch schon weitergegangen in dieser Zeit. Nur nicht unbedingt im Harz, aber es gab ja auch Austausch mit anderen Gebieten wahrscheinlich. Ja, das macht ja auch was aus.
Im Harz ja ganz besonders mit Thüringen und mit dem Erzgebirge.
Genau, es gibt ja auch viele Bergwerke überall.
Also im Oberharz sind ja ganze Kolonien gegründet worden mit Bergleuten und Fachleuten aus dem Erzgebirge, wo sich das sprachlich ja bis heute niederschlägt, die man denn dort angesiedelt hat, weil man hier keine mehr hatte, beziehungsweise noch mehr brauchte.
Ja. Wobei immer im Gedächtnis oftmals der erzgebirgische Erzbergbau so in der breiten Bevölkerung zuerst im Kopf ist, weil das liegt vielleicht auch durch die ganzen erzgebirgischen Schnitzerfiguren, die so überall verbreitet werden. Ja, man so Erzbergbau hört, denkt, oder von früher denkt man immer oft ans Erzgebirge.
Ja.
Jetzt liegt es auch wieder an den Namen Erzgebirge. So geht mir das jedenfalls.
Das mag sein. Und das war ja auch dort, sage ich mal, alles im Erzgebirge sehr intensiv. Hm. Aber das Erzgebirge ist natürlich gegenüber dem Harz auch noch um einiges kleiner.
Aber also, irgendwie durch den Namen Erzgebirge fällt einem das zuerst ein. Ja,
da fällt einem das bis heute ein, sag ich mal. Beim Harz ist das ein bisschen alles in Vergessenheit geraten.
Genau.
Da ist ja im Grunde genommen hier derzeit überhaupt keinen Bergbau mehr gibt.
Ja. Ja,
aber insbesondere zu Beginn der Neuzeit war ja der Harz teilweise das größte Bergbaugebiet Europas.
Aha.
Und die Erträge waren natürlich, zumindest für damalige Zeit, man muss ja auch immer die Techniken und Technologien sehen, waren ja, sag ich mal, gewaltig. Viele Technologien stammen aus dem Harz.
Ja.
Da wurden Dinge erfunden, wie beispielsweise das Drahtseil. Ja, die Erfindung kommt auch aus dem Harz.
Ja.
Über das Dynamit hatten wir schon mal berichtet, was ja auch nachweislich im Harz erfunden wurde. Und nicht von Nobel. Und viele, viele andere Dinge, sage ich mal, was den Bergbau betroffen hat, weil es der Wirtschaftszweig Nummer eins war. Alles hing damals im ersten davon ab, dass Erze gefördert wurden und die Metalle zur Verfügung standen, um Werkzeuge zu bauen, die weiterzuentwickeln. Wenn das Material nicht da war, sah es damit schlecht aus.
Letztlich ist es so wie heute auch, nur es soll immer aus allem das Beste und Effektivste rausgeholt werden. Und so war es damals auch nur. Und die Leute haben sich eben auch ihre Gedanken gemacht und ihre Erfahrung eingebracht. Und es gab überall kluge Köpfe.
Und wir tun immer so heute mit, ich sage mal, mit dem neumodischen Begriff Recycling, als wenn wir das erfunden haben. Ja, ich sage mal, das war damals viel, viel schlimmer. Da ist nichts umgekommen, was an Metallen nicht mehr gebraucht wurde oder kaputt. Was heißt gebraucht? Gebraucht wurde alles, aber was kaputt gegangen wurde, wurde repariert oder wurde eingeschmolzen. Ja. Und da hat man wirklich sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Mhm. Also da ist höchstens mal was verloren gegangen. Aber weggeschmissen wurde da definitiv nichts. Also Recycling haben wir nicht jetzt hier in der Neuzeit irgendwo erfunden.
Klingt aber viel schöner.
Ja.
So schönes neudeutsches Wort wieder. Ja, und machen wir mal eine kleine musikalische Sommerpause. Ja, und dann erzählst du vielleicht was über das Wasserregal.
Das Wasserregal.
Oder was hast du
so ja, als dann kommen wir
gedacht?
Zum Wasserregal.
Ich habe das hier nämlich gerade erste Seite liegen.
Ja.
Habe ich immer das Wasserregal hier wieder im Blick. Gut, bis gleich. Ja, das Oberharzer Wasserregal, das ist wirklich eine sehr interessante Sache und es ist entstanden durch den Bergbau. Wenn man durch die Landschaft geht, vermutet man das wahrscheinlich gar nicht, wie das dazu kam. Das ist, was steht hier, 143 Teiche und 500 Kilometer Gräben und 30 Kilometer unterirdische Wasserläufe im Harz gibt, die unmittelbar mit dem Bergbau zusammenhängen. Also das fand ich schon ziemlich beeindruckend.
Dazu muss man jetzt aber sagen, das betrifft nicht den Harz, sondern das betrifft nur die Oberharzer Region, nur dieses Oberharzer Wasserregal.
Und wie groß ist das Oberhaar? Wie ist es so von, wie macht das aus? Ja, ein Schottel ungefähr von dem Harz, oder?
Ja, höchstens.
Höchstens, ja. Ja, dann hat es ja noch eine ganz andere Dimension.
Das ist also diese Oberharzer Region, Clausthal, also ich sage mal, diese Oberharzer Bergstätte.
Ja, dann hat es ja noch eine ganz andere Dimension.
Wir haben ja noch ein zweites, da kommen wir später drauf, was hier im Unterharz war, was noch weniger bekannt ist. Ja. Aber schon alleine, sage ich mal, bei vielen, der Begriff immer Wasserregal, wissen viele überhaupt nichts mit anzufangen. Ging mir früher auch mal so.
Ja, weil es ja auch vom Sprachgebrauch...
Ja, also ja. Was ist denn ein Wasserregal?
Das habe ich ja gesagt, nicht wie in das Supermarkt.
Ja, wer da nun drauf gekommen ist auf Wasserregal, weiß ich auch nicht. Es klingt auch wirklich ein bisschen seltsam, aber es ist nun mal der Fachbegriff dafür. Und die Bedeutung dieser Anlagen zeigt sich ja auch darin, dass das Ganze jetzt nun Weltkulturerbe ist. Dass es im Grunde genommen weltweit einmalig ist. Ja, und nun kommen wir auf das zurück, was wir vorhin schon erläutert haben. Nachdem dann der Bergbau um 1500 wieder aufgenommen wurde, hatte man schon neue Techniken, neue Technologien, war recht erfolgreich, zumindest einige Zeit recht erfolgreich. Und dann ist man aber auf das altbekannte Problem gestoßen, die sogenannte Wasserhaltung, also die Wasserableitung. Und dann hat man auch so langsam im Bergbau die Wasserräder eingeführt als Pumpanlagen. Mhm. Ne? Und auch dann späterhin diese, sag ich mal, Fahrstühle in die Schächte, die auch von Wasserrädern angetrieben wurden. So, nun war das eine, das Wasser unten aus dem Schacht, das musste raus, damit dort gearbeitet werden konnte, das musste abgepumpt werden. Andersherum brauchte man aber für den Betrieb der Wasserräder oben regelmäßig und ständig Wasser.
Ja.
Nun musste man sich also Gedanken machen, wie kann man das beides denn irgendwo realisieren? Und so realisieren, dass es auch immer funktioniert. Und dann hat man halt so peu à peu angefangen und hat ein System errichtet von Teichen und Gräben. Ein riesiges System, wie es du schon erläutert hast, ne? Was komplett miteinander verbunden war, was dafür gesorgt hat, dass zum einen das Wasser aus den Schächten abgeleitet wurde und zum zweiten Wasser gespeichert wurde, so dass für die Technik, für die Wasserräder immer Wasser zur Verfügung stand, auch im Hochsommer.
Ja? Ja.
Da hat man dann, wie gesagt, zuerst das Wasser in die Harzer Bäche gepumpt, die ja sowieso natürlich auch schon gespeist wurden. Und dann hat man überall sogenannte Kunstteiche errichtet. Man hat also an bestimmten Stellen, wo das gut machbar war, in Tälern Erdwälle errichtet und hat dann Teiche angelegt.
Und die Tier- und Pflanzenwelt
hat sich wahrscheinlich dadurch auch geändert.
Das hat sich natürlich gewaltig auch auf Flora und Fauna insgesamt ausgewirkt. Denn vorher gab es ja im Harz natürliche Gewässer gar nicht. Ja. Oder so gut wie gar nicht.
Die Becher, ja.
Standgewässer nicht.
Ja.
Nur Becher und Flüsse. Und so ziemlich alles andere ist ja im Harz künstlich angelegt. Und da sind ja riesige, wieder Oderteich und dergleichen, also sehr, sehr große Gewässer auch dabei, die dort gestaut wurden. Und wie gesagt, dieses gesamte System über viele, viele Kilometer, über 500 Kilometer, waren alle miteinander verbunden.
Mhm. Ja. Das ist schon, wenn man sich das so vorstellt, ja.
Man muss es wirklich mal gesehen haben, ja.
Lange Strecke.
Und es ist ja im obersten Gebirgeteil,
ja.
Ne? Mit ziemlich komplizierten Strukturen auch teilweise. Täler dazwischen,
ja.
Ne?
Mhm.
Und dann wieder hartes Gestein und dergleichen, ne? Man konnte nicht überall nur mit Hacke und Spaten dann Gräben ziehen, wo das Wasser weitergelaufen. Dann wurden überall wieder Pumpstationen dazwischen, Hebewerke und.
Es gab ja auch überall im Harz kleine Dörfer und Siedlungen, das musste ja auch berücksichtigt werden. Damals schon,
ja, ja.
Wassermarsch ging ja auch nicht.
Die Oberharzer, Siedlungen, die haben sich ja erst im Zusammenhang mit dem Bergbau gegründet. Mhm. Die sind ja erst um diese Zeit da entstanden, wo auch Bergbau betrieben wurde.
Mhm.
Ne? Das war wie zuvor, wo die Siedlungen da entstanden wurden, wo Pfalzen, Königspfalzen und so weiter war. Als Umfeld von den Burgen und Pfalzen. Und so ist es beim Bergbau auch. Da, wo Erz gefunden wurde und man eingeschätzt hat, dass man länger zu tun hat, da wurde dann auch gesiedelt. Mhm. Aber um auf das Wasserregal zurückzukommen, daher gibt es ja auch überall im Oberharz diese Begriffe Hubhaus. Einige sind ja heute da sehr attraktive und gern besuchte gastronomische Einrichtungen.
Zum Beispiel?
Och, wie heißen die jetzt? Da bin ich jetzt
gerade nicht ein.
Nee,
ist immer so.
Da gibt's aber eine ganze Anzahl, wie gesagt, die dort dann umfunktioniert wurden später als zu gastronomischen Einrichtungen.
Ja.
Die ursprünglich alle nur dazu gedacht waren, da hat dann ein Beamter drin gewohnt mit seiner Familie und hat diese Hubeinrichtungen ständig kontrolliert, damit die auch immer funktioniert haben. Und dann, mit dem Aufkommen der Elektrizität und von elektrischen Pumpen, diese gesamten Anlagen wurden überflüssig.
Mhm.
Ne? Dann ging ja aber so langsam der Tourismus los und dann hat man sich Gedanken gemacht und hat diese Baulichkeiten dann dafür genutzt. Vieles von dem anderen war zwischenzeitlich sehr vernachlässigt.
Ja, wie der Mensch so ist, braucht er nicht mehr.
Also diese ganzen Gräbensysteme und so weiter, hat sich über lange Zeit keiner drum gekümmert.
Ja.
Bis dann, wie gesagt, der Tourismus aufkam und man den Wert dieser Anlagen erkannt hat. Und dort im Oberharzer Wasserregal zu wandern, ist wirklich wunderschön und einmalig. Und man kann dort auch überall baden, wer kaltes Wasser mag.
Wer kaltes Wasser mag.
Na?
Ich also eher weniger.
Ja, ich auch.
Aber es gibt ja immer welche, die können ja dann gleich so eine Art Kneipp
kommen. Ja, also dieses ganze System, wie gesagt, dort oben ist jetzt mit wunderbaren Wanderwegen durchzogen, sehr gut beschildert. Und vor allen Dingen auch mit sehr, sehr vielen Informationstafeln und dergleichen, sodass man da wirklich sich eine Vorstellung dann mal entwickeln kann, wie das gewesen ist. Das war, wie gesagt, vor vielen Jahren noch nicht so. Da hat kaum einer gewusst, wenn er denn mal die Gräben gesehen hat oder auch die Teiche, zu welchem Grund denn die angelegt wurden.
Ja. Also ich finde das ja immer schön, wenn ab und an mal...
Ja, und da ist, wie gesagt, das ist dort alles sehr neu und sehr gepflegt und es ist auch wirklich hochinteressant.
Na, du machst auch was aus, es ist Weltkulturerbe.
Ja.
Und dann wird sich ja besonders darum gekümmert.
Ja, es ist natürlich noch weit komplexer, als wenn ich irgendwo nur eine Burg oder ein Schloss oder sowas zu erhalten habe. Es ist also ein riesiges Anlagensystem.
Ja, man kann sich das immer gar nicht so vorstellen.
Ja.
Weil man es ja auch immer noch stückweise sieht, praktisch, ja, wie dann hat man den Eindruck von der Gesamtheit nicht so im Kopf.
Ja. Und was ja erstaunlich ist, für mich auch selbst, ja, sag ich mal, als Ingenieur, wie genau die Leute damals, die Fachleute, die sogenannten Marktscheider, ja, doch schon in der Lage waren, zu vermessen und zu berechnen.
Ja, ohne GPS, ja, und
dass das alles am Ende geklappt hat, ja, und gestimmt hat. Ja. Man muss sich ja mal vorstellen, beim Bergbau gibt es ja immer zum einen die Stollen, ja, ne, das sind praktisch die senkrechten Gänge unten, ja, im Berg, und dann gibt es die Schächte, ne, wo man rein und raus gefahren, ja, wird und wo man auch dann das Erz rein und raus bringt. Mhm. Ne. Die Schächte waren ja teilweise viele hundert Meter, also 600-700 Meter. Und da unten waren dann die Stollen, wo, mhm, die Bergleute gearbeitet haben. Gehen wir mal nicht von den tiefsten, das haben sie noch irgendwo meistens eingestellt, aber so 350 Meter, mhm, war doch schon oftmals ein gängiges Maß. Und da unten musste man dann ja irgendwo versuchen, das Wasser abzuleiten. Und man hat dann auch schon mit viel Geschick und Kenntnis die Schächte versucht so zu legen, dass man dann irgendwo hinkommt, wo man es dann rausleiten konnte. Mhm. Ne?
Ja, im Prinzip. Und wenn man heute in so einen Schacht geht, so einen alten Schacht, der ist ja so, ja, man könnte sozusagen sofort wieder anfangen, wenn man jetzt...
Ja,
ja, die Technik, die Räder, die Wasserräder außen, alles wieder in Gang setzen würde.
Es gibt ja auch zahlreiche Initiativen im, ja, Moment. Insbesondere, sage ich mal, von skandinavischen Bergbauunternehmen, mhm, Großunternehmen, die dort im Harz, in allen Gegenden, wo man Bergbau getrieben, ja, wird, entsprechende Recherchen und Probebohrungen und andere, sage ich mal, Erkenntnissammlungen vornehmen und interessiert sind, den Bergbau wieder aufzunehmen. Ja. Und ich habe gerade gehört, im Erzgebirge soll es ja demnächst wieder losgehen.
Das habe ich auch schon gehört. Und es geht auch darum, dass man jetzt auch, was früher als nicht lukrativ galt, kann man heute wieder abbauen, weil jetzt auch kleinere Teile,
ja, ja,
wieder...
man unterhält sich ja so da gar darüber, hier im Südharz die Halden abzutragen. Mhm. Weil da angeblich noch so viel Erz mit enthalten sein, mhm, soll, dass es eventuell lohnenswert wäre.
Weil der Weltmarktpreis so steigt.
Ich bin mir davon überzeugt, irgendwann wird es, mhm, kommen. Dass man sich auch überlegt, bevor ich Tausende von Metern, und irgendwo gibt es ja auch überall Grenzen dann, ne, von Temperaturen her und dergleichen technologisch, überlegt, ob man denn nicht solche Dinge dann wieder aufarbeitet, ne. Und so war es ja zu allen Zeiten. Die Technologie ist ja immer weiter fortgeschritten. Ne? Und wo sie anfangs dann noch mit Holz und Holzkohle gearbeitet haben, waren dann halt irgendwann die Hochleistungsschmelzöfen, die elektrischen, ne? Wo man halt ganz andere Möglichkeiten hatte. Und viele von den alten, sag ich mal, Halden erkennt ja heute im Harz auch nur noch der Fachmann. Wenn nicht irgendwo Schilder stehen, die darauf hinweisen. Ne? Ja, weil die sind so bewachsen, sag ich mal, Fachleute und ja, Heimatinteressierte erkennen das oftmals dann an der Vegetation, was drauf wächst, mhm, und dergleichen. Mhm. Ne? Aber ansonsten hat sich ja überall die Natur ihre Rechte zurückerobert.
Ja, das,
ne,
geht immer so,
also
schnell,
es ist teilweise, ja, sehr, sehr schwierig. Teilweise sucht man ja die alten Eingänge, die Schächte und Stellen, und findet sie nicht. Und ich habe da auch schon einiges erlebt. Es sind auch teilweise Schilder aufgestellt worden, wo angeblich Schächte und Stollen sein sollen. Da sind aber keine. Da hat man sich geirrt. Da hat man mal angefangen, eine kleine Pinge zu machen und testweise, ob da Erz sind. Aber mehr ist da zum Teil nicht. Ne? Und die wirklichen Schächte sind dann irgendwo, was weiß ich, 100 Meter weiter oder sowas, aber halt nicht mehr aufzufinden. Die haben sie ja damals auch verschlossen. Wie gesagt, das ganze Harzer Wasserregal, ja, inklusive Rammelsberg in Goslar, ja, mit seinem riesigen Bergbaumuseum, ist ja alles jetzt eine Einheit. Mhm. Gehört alles zum Weltkulturerbe. Mhm. Ist ja ein riesiges Gebiet. Kann man also den ganzen Urlaub im Grunde genommen verbringen. Ne?
Ja,
wer sich dafür interessiert,
da ist es natürlich,
ja,
eine wahre
Und es ist vieles, sage ich mal, auch dort in Zusammenhang gebracht worden. In Clausthal, in der Universität beispielsweise, ja, die auch aus bergbaulicher Sicht, ja, entstanden, ja, ist. gibt es ja auch das beispielsweise das Geologiemuseum dort.
Da und haben wir, glaub ich,
da haben wir uns schon mal, was in dem Zusammenhang auch sehr interessant ist, weil man sich trotz alledem, auch wenn man diese Technik sich besichtigt hat, oftmals nicht so richtig vorstellen kann, wie sehen denn die Erze aus? Mhm. Ja? Oder was ist denn dort unten im Berg? Was kann man dort finden? Und das wird also in diesem Clausthal, in dieser Geosammlung sehr, sehr toll hergestellt. Und das ist ja eine der größten, die es weltweit überhaupt gibt, wo Leute aus der ganzen Welt hinkommen, um Recherchen zu betreiben, um Proben zu nehmen und dergleichen. Und dann ist da halt auch noch im Oberharz dieser sogenannte Otilie-Schacht.
Ja, Otilie, denkt man, es ist falsch ausgesprochen.
Ja, aber schwierig auszusprechen. Der Schacht ist, wie gesagt, nach einem Berghauptmann, Hermann Otilie, benannt, der den errichtet hat, der 350 Meter tief ist. Auch eine sehr interessante Sache. Also in dieser Region dort oben muss man sich dann mal ein bisschen vorher informieren, gibt es reichlich Schaubergwerke und Schächte, die man befahren kann. Und ich denke mal, nach der nächsten Musik kommen wir dann im Oberharz noch zu einer ganz interessanten Sache. Und das ist der Ernst-August-Stollen.
Gut, so machen wir das. Ja, und jetzt möchtest du uns was erzählen über den Ernst-August-Stollen.
Leider ist dieses Weltwunder wirklich im Moment sehr in Vergessenheit geraten. Dieser Ernst-August-Stollen war ja einmal der größte Tunnel der Welt zu seiner Zeit. Es ist ein unwahrscheinliches menschliches Werk, sage ich mal, was wir uns heutzutage kaum noch vorstellen können.
Und wie lang war dieser Tunnel?
Der war, glaube ich, 24 Kilometer lang.
24 Kilometer, das ist ja so sagen, ein Tagesmarsch fast.
Ja, und der ging vom Oberharz, von Grunde genommen von Clausthal-Zellerfeld, bis in Vorharz runter. Ah. Und wurde innerhalb von 12 Jahren errichtet.
Das ist eigentlich gar nicht so lange.
Da wurde aber Tag und Nacht und Sonnabend und Sonntag und Weihnachten und alle Feiertage gearbeitet. Ja? Wenn wir uns heute unsere Autobahnbaustellen und vieles andere angucken, dann fragt man sich manchmal, ob überhaupt eine Arbeit.
Und hier lese ich auch Kosten 700.000 Taler. Das war schon ganz schön Stange Geld.
Aber überleg dir mal, Jahre, es gibt immer wieder Spekulationen, wie viel an diesem 26 Kilometer Woche lang, an diesem 26 Kilometer langen Tunnel mitgearbeitet haben. Es müssen Zehntausende gewesen sein. Ja, es ist kaum vorstellbar.
Handarbeit.
Ja, im Grunde genommen war es fast. Ja, es wurde sicherlich hier und da mal gesprengt, aber es war sehr, sehr viel Handarbeit. Und was das Besondere ist an der ganzen, es wurde an zahlreichen Stellen gleichzeitig begonnen. Und bis auf wenige Zentimeter, kaum sichtbar, haben sich die alle getroffen. Das ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Gut, diese Ernst-August-Stollen wurde 1864 in Betrieb genommen. Das war schon während der Zeit der industriellen Revolution. Aber trotz alledem, ne?
Aber es passiert ja heute
es gab
auch
noch,
immer noch
keine Messsysteme, wie wir sie heute kennen, und kein GPS und dergleichen, sondern es war alles noch nach konventionellen Methoden. Und so genau wurde dort gearbeitet. Also ein gewaltiger Tunnel, der dafür gedacht war, zum einen das Wasser abzuleiten aus den Schächten und zum zweiten kam man dann auf die Idee, dass man ja mit diesem Wasser auch transportieren könnte. Wo ist eventuell der Begriff Gebirgsmarine entstanden? Es war also der erste meines Wissens nach auch das einzige Bergbaugebiet, wo das gewonnene Erz unter Tage mit Schiffen befördert wurde.
Das kann man heute aber leider nicht mehr machen, oder?
Nee, man hatte mal vor 100 Jahren begonnen und hatte zu touristischen Zwecken da ein paar Schiffe eine Zeit lang durch. Es ist jetzt so vieles wieder im Gespräch. Mhm. Ne? Aber wir kennen ja in Deutschland unsere Sicherheitsvorschriften und es ist alles nicht so ganz ohne. Ne? Aber es wäre sicherlich eine grandiose Attraktion, wenn man da was. Aber im Moment sieht es halt mehr aus danach. Es ist ja im Gespräch, dieses gesamte System dort zur Energiegewinnung zu nutzen. Sprich, das Ganze als Pumpspeicherwerke, um zu funktionieren, da arbeitet man ja dran, an entsprechenden Konzepten, diese alten riesigen Schachtanlagen also voll mit Wasser zu pumpen und dann, wenn man es braucht, es wieder durch diese Schächte abzulassen und dann mit Turbinen Elektroenergie zu gewinnen. Also diese unterirdischen Anlagen zu nutzen.
Ist eigentlich auch kein schlechter Gedanke.
Ist kein schlechter Gedanke. Ist allerdings sicherlich auch mit vielen Risiken verbunden. Ja. Weil man beim Bergbau ja immer nicht so weiß, wie stabil ist das wirklich dort unten und dergleichen.
Das wird man auch nie vollständig klären können, denn das Wasser sucht sich ja letztlich seinen eigenen Weg, wenn irgendwelche Spalten oder Risse wieder auftreten. Ja.
Gut, im Harz hat es eigentlich, denke ich mal, verhältnismäßig wenig Probleme diesbezüglich gegeben. Wenn man hier beispielsweise den Nachterstedt Seeland nimmt oder auch andere Gebiete, wo den Erdrutsche vonstatten geht, in den Tagebauten
und dergleichen.
Das hat ja auch
wieder so komplexe Ursachen teilweise.
Ja, aber da sind ja, wie gesagt, da sind ja die Stollen, die sind ja in Fels geschlagen. Das Erz liegt ja nicht wie hier, das ist ja nicht wie Kohle, dass es locker in Sandformationen und Kalkformationen und dergleichen liegt, sondern das sind ja Gesteinsformationen, die unwahrscheinlich stabil sind.
Auch Meter hoch
praktisch. Ja, und somit ist das schon ein sehr, sehr bedeutendes Bauwerk. Leider kann man heute nur noch ein ganz, ganz kleines Stück unten in Lautental besichtigen. Der Rest ist im Moment ansonsten zu. Aber dort, wie gesagt, ist auch so ein Bergwerkmuseum, wo man dann mal ein Stück besichtigen kann.
Auch Modelle wahrscheinlich.
Ja, ja.
Das mal veranschaulichen.
Ich denke mal, dass da auch noch von diesen Schiffen was vorhanden ist. Die standen eigentlich immer da. Anfangs waren es ja mal Holzschiffe, nachdem man 1864 das Ganze in Betrieb genommen hatte. Dann hat man aber schnell, weil die halt die Beanspruchungen nicht standgehalten haben, hat man schnell Stahlschiffe gebaut. Das waren teilweise eine Flotte von 50 Schiffen, die dort gefahren sind.
Stechen sie im See.
Und es kam dann halt der Begriff der Oberharzer Erztransportflotte auf. Also eine sehr, sehr interessante Sache in diesem ganzen Zusammenhang. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, dass man sich in absehbarer Zeit zu diesem monumentalen Bauwerk irgendwas einfallen lassen wird.
Das kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja. Ja, und abschließend vielleicht noch genannt wurde Ernst August nach dem entsprechenden hannoverschen König Ernst August, der das Ganze in Auftrag gegeben hat und bezahlt hat. Leider Gottes war das Ganze nun nicht ganz so lange in Betrieb, wie man sich bei dem Aufwand damals erhofft hatte, denn es war die Zeit, wo dann die Elektropumpen aufkamen und es auch dann bald andere Transportmittel gab, späterhin dann die ersten Automobile, Züge und dergleichen.
Alles schneller,
effektiver. Und man dann das Ganze dann doch mehr auf die Straßen, auf die Züge verlagert hat. Und dann, wie gesagt, schon nach, ich glaube, nach 30 Jahren der Stollen nicht mehr genutzt wurde oder kaum noch genutzt wurde.
Naja, heute gibt es auch viel Fehlinvestitionen, mehr oder weniger.
Na, ich denke mal, der hat sicherlich seine 700.000 Taler, die er gekostet hat, auch wieder eingespielt. Ja. Wenn wir heute nehmen, wir haben keine Amortisationszeiten von 30 Jahren oder noch sowas. Ne? Also ich sage mal, wir rechnen ja heute mal damit nach, spätestens 10 Jahren muss es wieder drin sein.
Ja. Ja, und es ist doch fast immer wie in jeder Sendung, Harzliches ist ja eigentlich ganz gut, dass wir merken, unsere Zeit fliegt uns davon. Und die Bergwerke im Harz könnten uns noch vielleicht eine halbe Stunde beschäftigen. Das sehen wir uns fürs nächste Mal auf. Vielleicht kannst du nur noch mal sagen, was auch noch sehenswert ist. Und wir können ja dann das in der nächsten Sendung vielleicht anschließen und ein bisschen ausführlicher besprechen. Aber wer jetzt gerade in Harz fährt und ganz heiß auf Bergwerke ist, Welche Empfehlung hast du noch?
Ich würde sagen, über Unterharz, ja. Unterharzer Bergbau, ja. Der ja auch ziemlich groß war, unterhalten wir uns dann in der nächsten genau. Sendung. Und da gibt es natürlich auch viele, sag ich mal, Bergwerksmuseen und dergleichen und andere Dinge zu sehen. Und das kann man aber alles auf unserer Homepage. Also ich habe alle entsprechenden Museen und Dinge, die es dort zu sehen gibt, redaktionell beschrieben auf www.harzurlaub.de, wer jetzt auf die Schnelle da mal gucken
ja,
will.
Ja, genau. Und das ist auch alles ausführlich.
Da sind auch überall Fotos
auch
mit drin.
Oder ja. Hinweise, andere Verweise auf andere ja. Webseiten. Die örtliche vielleicht, weil sich ja doch immer mal was ändert. Und da können Sie das ganz in Ruhe nochmal durchlesen.
Über das
und sich entscheiden.
Was so zwischen den Zeilen steht, was ich genau. nicht mitgeschrieben habe. Labern wir denn das nächste Mal.
Ja, oder wer sich ganz speziell für den Harz interessiert,
der kann vielleicht mal in die Harzgeschichte Band 1, in der Zwischenzeit sind es glaube ich schon 3 oder 4 Bände.
Ja, Band 1, wie ihr sagt, ist die Entstehung praktisch.
Genau,
das, was wir vorhin besprochen haben, des Bergbaus. Band 2 ist auf dem Markt, das beinhaltet dann den sogenannten Bergbau des alten Mannes, also der erloschen ist mit der Pest. Wo wir auch recht wenig drüber wissen. So, und jetzt in den nächsten Wochen kommt Band 3 der Harzgeschichte, was denn das Spätmittelalter beinhaltet. Ist es in jedem Buch dann auch ein Beitrag über den Bergbau mit dabei?
Und es sind auch Zeichnungen drin, Skizzen. Ja,
so, aber wie gesagt, es ist kein Bergbaubuch, sondern
über die Geschichte des Harzes
einzelnen Epochen.
Und logischerweise, weil es ja so lange den Bergbau schon im Harz gibt, wird das Thema auch mit angeschnitten.
Muss gehört einfach dazu, auch wenn wir es teilweise heutzutage vergessen haben oder verdrängt haben, dass die Region hier davon geprägt worden ist. Mhm. Wenn, wie gesagt, diese reichen Erzvorkommen hier im Harz nicht gewesen wären und die Ländereien Eigentum der Ludolfinger gewesen wären, dann hätten sich diese Könige und Kaiser auch nicht die Region als Standort gewählt.
Das ist klar.
Und dann wäre die gesamte Entwicklung ganz, ganz anders gewesen. Ja, das muss man sich immer ganz eindeutig so sagen.
Ja, das war heute also ein kleiner Blick in die Geschichte des Wasserregals. Nun wissen alle, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie auch, was ein Wasserregal ist und können ja dann im Gespräch ein bisschen punkten bei denjenigen, die die Sendung nicht gehört haben. Die nächste gibt es im September. Bis dahin noch schöne, warme Augusttage. Und es verabschieden sich recht herzlich
Bernd Sternal
und Konstanze Holthoff. Tschüss.
Tschüss.